Robert Kleindienst, Jahrgang 1975, ist ein Spezialist für historische Themen. In seinem vielbeachteten Roman »Zeit der Häutung« aus dem Jahr 2019 hat er sich mit dem totalitären kroatischen Ustascha-Regime befasst, das zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs unter anderem Kinder in Lager steckte, umerziehen, misshandeln und verschwinden ließ. Der neue Roman ist in den 1960er Jahren in Österreich angesiedelt. Der Krieg ist vorbei, wirkt aber nach. Luis wird von seiner ehemaligen Pflegemutter gebeten, nach Tirol zu kommen. Der Pflegevater verstumme zusehends, verlange aber nach Luis. Luis war nicht lange bei den Pflegeeltern, er hatte einen schwierigen Start ins Leben. In 9 kurzen Passagen wird Luis vom Autor direkt angesprochen. Diese im Buch sogenannten Stationen sind im Verlauf der Geschichte Momente des Innehaltens.
Manches in deinem Leben trägt Züge eines Märchens, ohne märchenhaft zu sein. Du hattest eine Mutter, die dich weggab, wie im Märchen, und eine zweite Mutter, der dich ein Teufel entriss 9 Jahre später. Du hattest einen Vater, der starb im Krieg, ohne dich je zu Gesicht zu bekommen, und einen zweiten Vater, der versteinerte nach dem Krieg.
Luis, das Kind mit zu wenig Eltern und zu vielen, ist der Ich-Erzähler des Romans. Der Besuch bei seinen Pflegeeltern in Tirol wühlt unangenehme, aber auch schöne Erinnerungen auf. Letztere haben vor allem damit zu tun, dass er schon früh seine Musikalität unter Beweis stellen konnte. Michael Dangl liest Passagen aus dem Roman »Das Lied davon« von Robert Kleindienst.
Ein feindlicher Angriff war es wohl gewesen, der 3 Jahre nach meiner Geburt meinem Vater das Leben kostete. Er, den ich nie kennenlernen durfte, dessen Grab ich lange in Norwegen vermutete, liegt in Russland begraben, 8 Kilometer südöstlich von Sigolovo, Friedhof Nummer 85. Nichts ist mir von ihm geblieben, außer einem schwarz-weißen Lichtbild, das ihn in feldgrauer Uniform zeigt. Sein Blick fragend, gewiss nicht siegessicher. Keine Sterbeurkunde, kein Beileidsschreiben der Wehrmacht, in dem die Rede ist von treuer Pflichterfüllung, vom Heldentod für Führer, Volk und Vaterland. Ich werde nie erfahren, an welchem Ort ihn die Nachricht meiner Geburt erreichte. Vielleicht war es ein hölzerner Unterstand, ein Bunker, Lastwagen, Transportschiff. Vielleicht hat er die Nachricht in klirrender Kälte erhalten bei Feindbeschuss. So vieles wird nicht mehr ans Licht kommen, bleibt verborgen in einem Labyrinth von Räumen, zu denen mir der Schlüssel fehlt. Wo mag das Elternhaus meiner Mutter in Vlies stehen, in dem ich die ersten Tage meines Lebens verbrachte? Kann sein, dass es längst abgerissen wurde. Gras wuchs darüber. Ich habe daran genauso wenig Erinnerung wie an meine Mutter, die mich viel zu kurz bei sich behielt. Ob sie gesungen hat, wenn ich weinte und schrie, mich mit Liedern in den Schlaf wiegte? Ob sie weinte, als sie mich für immer aus ihren Händen gab? Erneut ist es ein einzelnes Foto, das Vergangenes in Schwarz-Weiß auferstehen lässt aus einer fremden Welt. Ich liege fest eingewickelt in den Armen meiner Mutter, die Augen geschlossen, ihr Blick auf mein Gesicht gesenkt. Festlich gekleidet und mit gewelltem Haar steht sie vor einem Gebäude aus Blockbohlen, vielleicht im Haus ihrer Eltern, vielleicht der Tag meiner Taufe. Heinzen hängen vom Dach, hölzerne Pfähle, deren Spitzen bedrohlich auf uns zeigen. Bald wird man sie abnehmen, in die Erde schlagen, um später mit der Heugabel regenfeuchtes Gras auf Querstäbe zu schichten, bis unzählige Heumännchen gleich einer Geisterarmee die Gegend belagern. Mit einem Mal ist wieder der Geruch gemähten Grases gegenwärtig, tauchen Bilder auf, die ich zeitlich nicht einordnen kann. Ein Bub läuft in der Mittagshitze über eine Steilwiese, angelockt vom Klang einer Mundharmonika. Immer schneller bewegt er seine nackten Füße über den Untergrund, strauchelt, stürzt, purzelt mehrere Meter das Feld hinab, rappelt sich auf, läuft weiter zu einem Heuschober, der wie ein Fremdkörper aus endlosem Grün ragt. Dort lehnt mein Pflegevater Alwin, den Filzhut tief ins Gesicht gezogen, entlockt dem Instrument Töne. Ich bleibe vor ihm stehen, lausche, mustere ihn von Kopf bis Fuß. Als er mir zunickt, setze ich mich zu ihm, summe mit nach einiger Zeit. Die Töne tanzen weiter zu einem nahen Laubbaum mit ausladender Krone, unter dessen Schatten Frauen Mittagsrast halten. Haben auch sie mitgesummt an jenem Sommertag? Ich weiß nur, dass ich so lange sitzen blieb, bis sie wieder die Rechen in ihre Hand nahmen, zurückkehrten aufs Feld. Alwin hat seine Mundharmonika eingepackt und gemeinsam sind wir das kurze Waldstück hinuntermarschiert zum Rad, auf dem er mich heimfuhr ins Dorf. Unweit unserer Wohnung ist uns schon meine Pflegemutter entgegengekommen, hat nur den Kopf geschüttelt beim Anblick von uns beiden Sängern. Wann war das? Gestern? Als wäre alles greifbar nah und doch nur ein flüchtiger Klang meiner Kindheit. Viele dieser Klänge schwirren um mich, hell, bedrohlich, versöhnlich. Jedes Mal versuche ich aufs Neue, sie zu ordnen, damit sie ein stimmiges Ganzes ergeben. Von meiner Mutter ist kein Klang vorhanden, keine Stimme, kein Lied, kein einziger Laut. Nichts, das mich einfängt, dem ich nachspüren könnte, wenn mir danach ist. Es ist diese Stille, diese Stummheit, die mich so sprachlos macht in dunklen Stunden. Ein ständiger Kampf zwischen Wut und Verständnis, Anklage und Vergeben. Dann steht der Krieg vor mir wie ein nebelverhangener Koloss, führt mir all die Entbehrungen vor Augen, verheerende Kämpfe abseits der Fronten. Wahrscheinlich hat auch meine Mutter einen schweren Kampf ausgetragen bei ihrer Entscheidung, mich zu behalten oder wegzugeben. Vielleicht hat auch sie diesen Krieg verflucht aus Furcht vor seinem eisigen Atem, seiner eisernen Hand, die immer tiefer in ihr noch so junges Leben drang. Vielleicht hat auch sie ihre Entscheidung bereut, als das tausendjährige Reich längst in Trümmern lag. Bloß war es mein Leben, in das sie eingegriffen hat, ohne dass ich mich dagegen wehren konnte, zu klein, auch nur in Ansätzen zu verstehen. Die Jahre haben den Stachel nur langsam aus dem Fleisch gezogen. Aber ein Brand hinterlässt bleibende Spuren. Und ich bin ein gebranntes Kind.
Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle no sunshine appears. But you and I have our love always there to remind us. There is a way we can leave all the shadows behind us. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh.
Früher waren die Schaben häufig in unserer Küche anzutreffen gewesen, einem dunklen, verrauchten Loch voller Spinnweben. Verschwanden beim Einschalten des Lichts blitzschnell in Ritzen und Spalten. Hatten sie mich anfangs aus sicherer Distanz betrachtet, angezogen, stand ich mit ihnen seit meiner Abholung durch die Fürsorge auf Kriegsfuß, denn ihnen gab ich Mitschuld daran. Auch der Altpfarrer, der neben uns wohnte und mir nie besonders gut gesinnt war, hatte gewiss sein Schärflein dazu beigetragen. Er hatte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, mich mit dem Makel der Sünde behaftetes, uneheliches Kind von den Pflegeeltern fortzuschaffen, mit Gottes Hilfe wieder auf den rechten Weg zu bringen. Er und die Schaben jedenfalls hatten in meinen Augen das Fass zum Überlaufen gebracht, der Frau von der Fürsorge Tür und Tor für meine Wegnahme geöffnet. Damals war sie in regelmäßigen Abständen zur Kontrolle in unserer Wohnung aufgetaucht. Sie hatte sich bei Rosa nach dem Zustand von uns Kindern erkundigt, uns von Kopf bis Fuß gemustert, bevor sie mit Argusaugen durch die Wohnung marschierte, ein jedes Mal mit sich verfinsternder Miene, wenn eine Schabe in ihrem Versteck Zuflucht suchte. Als schließlich meine Geschwister eins nach dem anderen abgeholt wurden, habe ich eine solche Furcht vor ihr entwickelt, dass ich mich bei jedem ihrer Besuche im Stall versteckte, ahnend, dass auch ich irgendwann an die Reihe kommen würde. Der Hilfspfarrer hatte uns einmal unsere Abendgebete aufschreiben lassen, und da mir keines geläufig war, schrieb ich von meiner Sitznachbarin ab, einem Mädchen mit ausgeprägtem Sturkopf. Als wir die Gebete vorlesen mussten, zuerst ich an die Reihe kam und im Anschluss das Mädchen, roch der Pfarrer den Braten. Augenblicklich hatte er sich mit seinem Rohrstock vor unserem Pult aufgepflanzt. Sein Körper, gleich einem Kessel vor der Explosion, rang er nach Worten, klopfte staccato mit seinem Finger aufs Holz, sprach von Lüge und Sünde und nahm, wie immer als Zeichen innerer Anspannung, seine Brille ab. Mit einem Tuch wischte er sich Schweiß von der Stirn, bevor er meine Sitznachbarin in barmherziger Milde fragte, ob sie sich für uns Stockschläge oder doch lieber eine ordentliche Kopfnuss wünsche. Mir war der Mund offen gestanden beim Abwarten ihrer Antwort. Dann war passiert, womit wohl niemand gerechnet hatte, am allerwenigsten der Pfarrer selbst. Mit ruhiger Stimme nämlich hatte das Mädchen erklärt, dass man Kinder niemals schlagen dürfe, so stünde es in der Bibel, und wer sich dagegen versündige, den würde der liebe Gott ins Höllenfeuer werfen. Im Klassenzimmer war Totenstille eingekehrt. Das Gesicht des Pfarrers hatte sich dunkelrot verfärbt, sein Rohrstock zuckte vor unserer Nase auf und ab. Mir war das Herz fast stehen geblieben. Nur das Mädchen saß ungerührt auf seinem Sessel, blickte dem Pfarrer trotzig in die Augen. Vielleicht war es der Beistand eines Schutzpatrons oder des Pfarrers Höllenangst gewesen. Jedenfalls kam es nicht zu den angedrohten Schlägen, sondern mussten wir zu unserer Erleichterung einzig das Abendgebet als Strafe dutzendfach zu Papier bringen. Später entlud sich meine aufgestaute Anspannung am Schulhof. Ich schimpfte über den Pfarrer und meine Mutter, die mich so früh verlassen hatte, spuckte Gift und Galle, dass sich meine Mitschüler kaum halten konnten. Jedes Schimpfwort wurde mit stürmischem Klatschen bekundet, wodurch ich nur noch lauter und leidenschaftlicher fluchte, bis der Pfarrer dem Spuk ein abruptes Ende setzte. Beim Scheitelknien gab er mir dann genügend Gelegenheit, über das Gesagte nachzudenken. Und während sich das scharfkantige Holzscheit immer tiefer in meine Haut bohrte, ließ er mich meine Hilflosigkeit bis auf die Knochen spüren.
Quel rêve étrange je fais chaque nuit, mon chéri. Par la fenêtre, le ciel vient flâner sur mon lit. Puis il m'habille de bleu.
Wenige Tage später stand die Frau von der Fürsorge mit einem Gerichtsbescheid vor unserer Tür. Sie gab Rosa Schuld an meiner Flucht, warf ihr vor, schlecht auf mich einzuwirken. Überhaupt sah mich die Fürsorge in physischer und sittlicher Hinsicht stark vernachlässigt, Gefahr im Verzug. Die einzige Möglichkeit, mich von der abschüssigen Bahn zu holen und zu einem brauchbaren Mitglied der Menschheit zu machen, war die vorläufige Fürsorgeentziehung. Ich war damit endgültig zu einem Spielball der Paragraphen geworden. Meine Zukunft, eine mit der Schreibmaschine auf Papier gehämmerte Aneinanderreihung von Buchstaben, deren Grund mir bis heute ein Rätsel ist. Meine leibliche Mutter, mittlerweile mit ihrem neuen Mann und zwei Kindern in Vorarlberg wohnhaft, sah sich außerstande, mich bei sich aufzunehmen, und so kam ich in die Bubenburg, wo ich die folgenden 3 Jahre unter Obhut von Patres verbringen sollte. Ich hörte Rosas Schritte am Gang, lautes Klappern der Holzpantoffeln. Der Klang war mir von früher vertraut, wenn wir Kinder es vor dem Einschlafen wieder zu bunt getrieben hatten und beim herannahenden Geräusch verstummten. Gebetsmühlenartig hatte Rosa gedroht, das Pechmandel würde zu uns kommen, uns Baumharz in die Augen schmieren, falls wir nicht gleich einschliefen. Mich aber hatte das Pechmandel nicht berührt. Vielmehr ängstigten mich gegenseitig erzählte Gruselgeschichten, deren schaurige Gestalten im Dunkel unter die Decke krochen, mich packten, bis tief in die Träume verfolgten. Vorsichtig öffnete ich die Tür, blickte in Rosas müde Augen. In einer Hand hielt sie einen Teller mit Butterbroten, in der anderen eine Tasse dampfenden Kaffee. »Ich hoffe, du hast schlafen können bei dem Lärm«, sagte sie leise. »Alvin ist mitten in der Nacht aufgewacht und die ganze Zeit auf und ab marschiert. Und dann verschläft er den halben Vormittag, obwohl wir so einen seltenen Gast zu Besuch haben.« »Ich bleibe ja noch ein wenig bei euch«, versuchte ich, sie zu beruhigen. »Und glaub mir, ich habe besser geschlafen als daheim.« »Du bist ja wieder daheim«, seufzte Rosa. »Früher ist Alvin wenigstens erst mit den Hühnern aufgestanden, aber jetzt?« Sie brach ab, stellte das Geschirr auf den Tisch. »Ist er deswegen so antriebslos, weil er kaum schläft?« Sie zuckte mit den Schultern. »Sonst ist er bei jedem Wetter hinausgegangen«, sagte sie, »auf den Berg hinauf, oder er hat seine Freunde getroffen. Jetzt ist er ein Stubenhocker, der er sein Lebtag nicht sein wollte.« Ich spürte, wie resigniert sie war, merkte es an ihren Worten, ihrer Stimme. Rosa war nie ein Mensch gewesen, der rasch aufgab, hatte einer Löwin gleich um uns Kinder gekämpft. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass sie sich jemals über die uns ständig wie Schatten umgebende Armut beklagt hatte. Nur von Alvin waren vereinzelt leise Töne des Missmuts zu hören gewesen, doch waren wir es gewohnt, wenn er in Schüben seinem Unmut freien Lauf ließ, über Gott und die Welt schimpfte, bis ihn Rosa mäßigte.
Das Lied davon, von Robert Kleindienst, ist auch ein Roman über die Macht der Musik. Sie ist mitverantwortlich für die Trennung von Louis von seinen Pflegeeltern, aber sie bringt die Familie auch wieder zusammen.
Wie oft ist dein Pflegevater verschwunden im Dunkel des Krieges? Wie oft kehrte er auf Heimaturlaub nach Hause zurück? War er daheim, fiel kein Wort über seine Erlebnisse. Sperrte er den Krieg vor der Haustür aus? Und doch hast du manchmal Schweres wahrgenommen in seinem Blick, als wäre etwas durch die Tür gedrungen, dessen Grund dir verborgen blieb. Wenn er dann auf dem Bett saß, müde, bedrückt, in Erinnerungen versunken, hast du ihn mit deiner Musik wieder ins Leben geholt. Gemeinsam habt ihr angesungen gegen das große Schweigen, Schatten vertrieben im Duett. Und mit den Tönen ist Blut in seine Adern zurückgekehrt. Wich Blässe aus seinem Gesicht.
Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.